온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 474. Bolivien. Während wir dieses Onda-Info produzieren, überschlagen sich die Ereignisse. Heute Morgen gab es ein Massaker in El Alto mit bis zu 11 Toten. Das Militär hat Sencata, ein Stadtteil von El Alto, besetzt und wollte das Gelände des Gaskonzerns YBFB sichern, das seit Tagen von Bewohnerinnen blockiert wurde. Dabei wurden massiv Schusswaffen eingesetzt. Und es gibt neben den Toten viele Verletzte. Die Sicherheitskräfte haben im Rahmen der Operation Nachbarinnen massiv bedroht. Die Leiterin eines Kinder- und Jugendzentrums in der Nähe berichtete, dass die Polizei das Zentrum umstellt hat und mit Tränengas und scharfer Munition beschossen hat. Gestern sprachen wir mit unserem NPLA-Autor Thomas Gutmann in Bolivien. Wahlen in Uruguay. Unser Korrespondent Valentin de Negri-Fischer ist vor Ort. Ihr hört ein paar Eindrücke von den am Sonntag, den 24. November, stattfindenden Stichwahlen.
Unser letzter Beitrag führt uns nach Brasilien in das Amazonasgebiet. Ihr hört einen Bericht über die verheerenden Waldbrände, die diesen Sommer ein bisher nicht bekanntes Ausmaß erreicht haben. Außerdem in diesem Onda-Info zwei Hinhörer im Rahmen unserer Reihe SDGs von Ahrensfelde bis Zacatecas. Heute globale Partnerschaft und bessere Infrastruktur. Mehr dazu findet ihr auch auf unserer neuen Website npla.de. Aber jetzt geht's los. Eine spannende halbe Stunde wünscht euch das Onda-Info-Team.
Thomas, die Situation in Bolivien eskaliert. Was kannst du von vor Ort berichten?
Ich habe ja Ende letzter Woche das Massaker in Cochabamba, wo Cocaleros eine Brücke überqueren wollten und die Polizei hat sie daran gehindert und zuerst mit Tränengas geschossen und dann wurde scharf geschossen. Dabei sind 9 Menschen gestorben. Die Polizei behauptet, die Cocaleros hätten sich gegenseitig umgebracht. Inwiefern das Glaubwürdige steht stark in Zweifel. Die Menschenrechtsbeauftragte hier sagt, also mindestens 5 seien vom Militär erschossen worden. Es gibt hier überall im Land Blockaden und das ist sehr unübersichtlich. Es ist sehr schwer, Informationen zu bekommen, gerade vom Land, weil auch die lokalen Medien kaum noch darüber berichten oder diese Berichte oft nicht besonders glaubwürdig sind. Also es ist ein Problem ist auch die Gleichschaltung der Medien.
Du hast erzählt, dass man für die 15 Kilometer von La Paz nach Rio Abajo 3 bis 4 Stunden braucht, weil alles blockiert ist. Du warst trotzdem dort, denn es gab eine Trauerfeier für jemanden, der am Montag, den 11. November, bei der Demonstration gestorben ist. Wie hast du die Stimmung erlebt?
Also von meinen persönlichen Eindrücken ist es so, dass die Leute sind halt wirklich sehr stark verletzt und verunsichert und auch gleichzeitig aber auch wütend und zum Widerstand entschlossen. Und es gibt halt 2 Hauptforderungen. Das eine ist der sofortige Rücktritt von Agnes und das andere ist eben der Respekt für die Vipala.
Die Vipala ist das Symbol der Indigenen. Dieses wurde während des Putsches massiv geschändet. Inzwischen hängt die Vipala wieder. Aber die Indigenen verlangen mehr Respekt.
Die Signale kommen halt von der Regierung nicht. Also die Agnes wurde von BBC gefragt, ob sie denn die Vipala akzeptiert als Symbol. Und sie hat sich da rausgebunden. Sie hat gemeint, die Vipala gehöre zu Bolivien, wie anderes auch. Und das ist, glaube ich, nicht genug. Und die Leute, also in Rio Abajo, das ist so ein ländliches Gebiet südlich von La Paz, wo viel Gemüse angebaut wird, gemeint, sie würden jetzt kein Gemüse mehr nach La Paz durchlassen, bis die Agnes zurückgetreten ist.
Wie verhält sich denn die MAS gerade?
Die meisten Minister sind zurückgetreten, weil sie massiv von der Opposition bedroht wurden. Bei der MAS ist es so, dass der Rücktritt von Evo Morales wurde ganz klar provoziert vom Militär. Insofern denke ich, ist durchaus berechtigt, auch von dem Putsch zu sprechen. Und es gibt auch Militärexperten in den USA, die sagen, es war ganz klar ein Putsch.
Jeanine Agnes hat zwar keine Mehrheit im Parlament, aber sie versucht, mit Dekreten zu regieren.
Einen Tag nach dem Massaker in Cochabamba hat die Präsidentin Agnes einen Erlass unterzeichnet, der Straffreiheit für die Militärs sichert. Das heißt, sie können jetzt handeln, wie sie wollen, und ihnen ist Straffreiheit von der Regierung zugesichert.
Gab es Reaktionen auf das Dekret?
Also die Interamerikanische Menschenrechtskommission hat dieses Dekret scharf kritisiert und hat auch darauf hingewiesen, dass es nicht zum Frieden beiträgt.
Wie ist die Stimmung? Die Menschen haben Angst?
Also vor allem für Ältere so eine Art Trauma, das da wieder hochkommt, also dass eben die früheren Zeiten wieder herkommen, wo regelmäßig auf Indigenas geschossen wurde. Und diese Massaker wurden ja meistens vom Militär ausgeführt.
Wohin führt ein Dekret der Straflosigkeit?
Das ist natürlich kein Beitrag zum Dialog, so ein Dekret, sondern eher ein Beitrag dazu, die eigenen Reihen zu schließen und die Macht auf jeden Fall zu wollen.
Die Rechten haben die Macht ergriffen. Bei der Übergangsregierung zieht Camacho im Hintergrund die Fäden. Wie kam es dazu?
Es war von Anfang an der Plan von Fernando Camacho, die Übergangsregierung anzuführen. Das ist zwar jetzt nicht sichtbar im Kabinettstisch, aber er wird auf jeden Fall im Hintergrund die Fäden ziehen. Und darf man schon sagen, dass es auch eine rechtsradikale Regierung ist. Das ist nicht.
Puh. Also wir werden euch natürlich auf dem Laufenden halten, was in Bolivien weiter passiert, über Onda und auch über unseren Newsletter Ponal. Und jetzt hören wir aus gegebenen Anlass erstmal ein bisschen Hip-Hop aus dem bolivianischen El Alto.
Suena la campana de Bolivia, marca. No queremos nada con el TLC ni el ALCA. Hay que cambiar el modelo neoliberal que causa desempleo, convulsión social. El capitalismo que se caiga en el abismo porque solo quiere obtener más ganancias, saqueando las riquezas de los suelos con su régimen de violencia. Nos piden paciencia. Bayonetas del Estado, presidente y general, con los países imperialistas se hace manejar, recibiendo órdenes de masacre, jerarquía de maleantes. ¿Y qué carajo de aquellos traidores que han jurado cambiar? Han seguido con el gran mercado, todo lo que encuentran a su paso lo van privatizando. Hasta el tiempo de las personas en mercancía lo están transformando. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. América Latina está acá, crisis económica, una gran polémica. Capitalismo, una organización injusta, de enorme expropiación que a la gente le asusta, porque han acaparado los medios de producción, donde muchos campesinos de sus propias tierras han vivido la expulsión. Esto es lo que quiere la globalización, seguir manteniendo gente en opresión con la super explotación. Económica, una gran polémica. América Latina está acá. Crisis económica, una gran polémica. Desempleo, una forma de manipular al hombre que lo deja en la calle con hambre, muchas veces ganando bajos salarios, siendo maltratados e explotados por malos empresarios. Nos dan un poco para que la gente se calme y así en el país nada cambie. Estamos viviendo bajo una dictadura del capitalismo, el juego mismo del imperialismo que se mueve por el mundo entero como un sismo, diciendo que esto es culpa del terrorismo.
Se escucha, se escucha. ¡Se escucha! ¡Se escucha!
¡Arriba los que luchan!
¡Gracias, compañeras y compañeros! ¡Luchar hasta vencer!
Uruguay. Fünf Tage vor den Stichwahlen rufen verschiedene Menschenrechtsorganisationen und Gewerkschaften zu einer Demonstration auf. Das Gedenken gilt dabei den immer noch verschwundenen Opfern des Staatsterrors während der Militärdiktatur Uruguays. Rund 1000 Menschen versammeln sich im Zentrum der Hauptstadt Montevideo. Es ist ein spezieller Moment, denn nach 15 Jahren könnte wieder ein Kandidat der Rechten Präsident werden. Zwar hat das Mitte-Links-Bündnis Frente Amplio bei den Wahlen im Oktober diesen Jahres mit 39% und mehr als 10 Punkten Abstand zum Zweitplatzierten gewonnen, doch nach dem uruguayischen Wahlgesetz muss sich der Kandidat des linken Lagers, Daniel Martinez, einer Stichwahl stellen.
Ich glaube, es kam ein Moment, um einen Cambio zu haben. In dem Possible.
Bueno, esperamos un triunfo del Frente Amplio y bueno, comenzar a construir el cuarto gobierno del Frente Amplio.
Sein Gegenkandidat Luis Lacalle Pou, Sohn des Ex-Präsidenten Luis Alberto Lacalle, liegt in den Umfragen für die Stichwahl knapp vorne. Trotz oder vielleicht gerade wegen der inhaltlichen Lehre seines Wahlkampfes ist es ihm gelungen, die gesamte Opposition zu vereinen. Dieses unwahrscheinliche Bündnis ist besonders bemerkenswert, da es noch nie zuvor in Uruguay eine Koalitionsregierung gab. Im Boot sind unter anderem der neoliberale Talvi des Partido Colorado, der Geschäftsmann Novik, der seit einigen Jahren versucht, Fuß in der uruguayischen Politik zu fassen.
Solamente hay una forma de salvar al Uruguay, es que triunfe la reforma y el Partido Nacional.
Am erschreckendsten ist jedoch, dass auch der diskreditierte Ex-Chefkommandant der Armee, Guido Manini, zu dieser Runde zählt. Dieser war Anfang des Jahres aus seinem Posten entlassen worden, nachdem er mehrmals gegen das Neutralitätsgebot der Armee verstieß, indem er sich in das tagespolitische Geschäft einmischte. Die von ihm daraufhin im März 2019 gegründete Partei Cabildo Abierto vereint die reaktionärsten Fraktionen der uruguayischen Bevölkerung.
Aus dem Stegreif erhielt die neue faschistische Gruppierung 10% der Stimmen und wird im Falle eines Sieges von Lacalle eine entscheidende Rolle in der Regierung bilden. Das sind gerade für jene trübe Aussichten, die für die Aufklärung der Verbrechen der Militärdiktatur kämpfen. Manini war während der Militärdiktatur Soldat. Zurzeit läuft ein Verfahren gegen ihn, weil er als General ihm bekannte Verbrechen der Militärdiktatur vertuscht haben soll. Auch LGBTI-AktivistInnen fürchten, ihre Rechte wieder zu verlieren, die mühsam unter dem Frente Amplio erkämpft wurden. Mehrere PolitikerInnen der rechten Koalition haben eine Abschaffung des gerade erst verabschiedeten Gesetzes für Transsexuelle befürwortet.
Doch wofür steht die Opposition? Insgesamt ist der Koalitionsvertrag der Opposition nicht sehr aussagekräftig, da sich in diesem so viele unterschiedliche politische Strömungen vereinen. Angekündigt sind Sparmaßnahmen und Steuersenkungen sowie die Aufhebung von Staatsmonopolen. Auch der Abschluss von Freihandelsabkommen ist geplant, die den Agrarsektor stärken sollen. Und außerdem eine verschärfte Sicherheitspolitik, denn das Thema Sicherheit dominiert den Wahlkampf.
El tema de la inseguridad es un tema que toda la gente habla todo el tiempo. Hay gente que tiene miedo de salir de su casa.
Bueno, hoy en día lo que más me preocupa es la seguridad, que sé que es un tema que le preocupa a toda la ciudadanía.
Eine Politik der harten Hand hat Konjunktur. Gerade in der letzten Phase des Wahlkampfes ringt der Kandidat des Mitte-Links-Bündnisses Martinez vor allem um konservative WählerInnen. Im Fall seines Sieges kündigte er mehr Überwachung und ein härteres Vorgehen gegen Drogenkriminalität an. Linke WählerInnen spricht Martinez kaum mehr an. Als Kandidat mit dem Charisma eines Verwaltungsbeamten steht er wie eine Metapher für die misslungene Erneuerung des Frente Amplio.
Trotzdem liegt das Gefühl einer Schicksalswahl in der Luft. Denn auf dem Spiel stehen die Errungenschaften der letzten 15 Jahre. Darunter die Stärkung der Gewerkschaften, das Wachstum der Reallöhne und die erkämpften Rechte von Minderheiten und Frauen. Doch selbst wenn Martinez die Wahl entgegen der Prognosen gewinnt, bleibt fraglich, wie ein ideenloser Frente Amplio von 5 Jahren Minderheitsregierung profitieren soll. Die Wahl, die den BürgerInnen Uruguays bleibt, ist die des geringeren Übels.
Thank you. Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 17, die globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben füllen. Watch out!
Aber was ist eigentlich globale Partnerschaft?
Also mir fallen natürlich erstmal die großen Organisationen ein, wie zum Beispiel NATO, UNO, aber auch die EU.
Bilaterale Zusammenarbeiten zwischen bestimmten Ländern.
Partnerschaft auf Augenhöhe also?
Ja, es kann natürlich auch sein, wenn es nicht auf Augenhöhe geschieht, dass dann eine Seite mehr profitiert.
Das ist einfach koloniale Kontinuitäten auftreten.
Además, las alianzas globales entre Europa y Latinoamérica es difícil que sean justas.
Koloniale Kontinuitäten. Zum Beispiel ist die wirtschaftliche Macht zwischen Europa und Lateinamerika bis heute sehr ungleich verteilt.
Es ist nach wie vor eine große Schieflage da zwischen denen, die entscheiden dürfen und denen, über die entschieden wird.
Aber das soll sich mit dem Ziel 17 endlich ändern.
Zum Beispiel mit einem gerechten Handelssystem.
Wir sind auf dem richtigen Weg vom freien zum fairen Handel,
meint auch Entwicklungsminister Müller.
In der Realität geht es trotz Trump nach wie vor um freie Märkte und Vorfahrt für große Unternehmen, wie aktuell beim EU-Mercosur-Handelsabkommen.
Ja, es gibt Handelsabkommen, aber auch auf sozialer Ebene so etwas wie die klassische Entwicklungshilfe.
Auch die Entwicklungsausgaben sollen erhöht werden. In Ziel 17 wiederholen die Länder des Nordens mal wieder ihre Zusage.
0,7% des Bruttonationaleinkommens sollen für öffentliche Entwicklungshilfe aufgewendet werden.
Globale Partnerschaft auf Augenhöhe durch mehr Investitionen und sogenannter Entwicklungszusammenarbeit.
Also ich glaube, dass der globale Norden eine Verantwortung hat, auch eine finanzielle Verantwortung, also diese Schieflage mit auszugleichen.
Ob aber, wie es hier genannt wird, Entwicklungshilfe der richtige Ansatz ist? Durch die Ausweitung von Public-Private Partnership dient sie nicht selten der Förderung der eigenen Unternehmen.
Dass die Staaten Afrikas gute wirtschaftliche Perspektiven haben, dazu bedarf es staatlicher, aber vor allem eben auch privater Investitionen.
Ist globale Partnerschaft auf Augenhöhe also eine Illusion?
Soziale Bewegungen, die einen Wandel von unten anstoßen und neue Formen des Zusammenlebens erproben.
Globale Partnerschaft, die ihren Namen verdient, kann damit anfangen, dass Länder des Nordens die Forderungen von sozialen Bewegungen und indigenen Gemeinden ernst nehmen, die eine andere Vorstellung von Entwicklung haben.
Que los pueblos no quieran desarrollo como acá, o sea, como en Europa. Quieren otra forma de desarrollo porque se dan cuenta que lo que hay acá, pues no es lo que quieren, ¿no?
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Amazonien, die grüne Lunge der Erde, ist krank. Die jährlich stattfindenden Brände waren in diesem Sommer besonders verheerend. Die Bilder gingen durch die Medien und empörten die Weltgemeinschaft. Zusätzlich befeuert wurde die Kritik vor dem Hintergrund des rechtsextremen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro, der offen für den Ausverkauf des Amazonasgebietes eintritt. Doch nicht nur die Wälder in Brasilien standen in Flammen. Verheerende Brände wüteten auch in Paraguay, Bolivien, Kolumbien und Peru. Die Brände sind dabei nur das sichtbarste Zeichen eines komplexen Zerstörungsprozesses der Natur, der im Namen von Fortschritt und Entwicklung seit Jahrzehnten voranschreitet.
Latin America is right now in an emergency that we think it's a global scale emergency right now.
Freitag, 20. September 2019, beim globalen Klimastreik in Berlin. Tausende Menschen haben sich rund um das Brandenburger Tor versammelt, um für eine wirksame Klimapolitik einzutreten. Auch viele Menschen aus Lateinamerika sind diesmal dabei, um auf die Situation in Amazonien aufmerksam zu machen.
Meu nome é Alessandra Munduruku, que veio.
Mein Name ist Alessandra Munduruku und ich komme aus Amazonas.
O Brasil está mergulhado no sangue do índio.
Brasilien wird gerade gebadet in dem Blut der indigenen Völker.
Sagt Alexandra Kurab, Vertreterin der indigenen Munduruku aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, In Berlin hält sie bei der Abschlusskundgebung des Klimastreiks eine Rede.
Heute wird unser Amazonien jeden Tag und jede Minute bedroht. Durch Goldabbau, Abholzung, Sojaanbau, Rinderzucht, Bergbau, Staudämme, Eisenbahntrassen, die Verladehäfen.
Die Munduruku werden durch die fortschreitende Zerstörung des Regenwaldes in ihrer Existenz bedroht. Die Feuer, die in diesem Jahr in Brasilien, aber auch in Bolivien oder Kolumbien besonders verheerend waren, folgen meist demselben Muster. Erst wird abgeholzt, dann abgebrannt und schon gibt es neue Weiden, um Rinder grasen zu lassen oder neue Felder, um Soja zu pflanzen. Und weniger Lebensraum für Indigene. Doch die Brände sind nur eine Gefahr von vielen, mit denen sich die Munduruku und andere Gruppen gegenwärtig konfrontiert sehen. Alessandra beschreibt die Situation.
In der Region, in der ich lebe, in Itaituba, gibt es viele Großprojekte. Am Fluss Tapajós gibt es 6 Häfen. Von dort aus wird Soja nach Europa exportiert. Es gibt aber auch viele andere Projekte, wie Staudämme.
Staudämme werden gebaut, um Strom für energieintensive Industrien zu erzeugen, aber auch, um Stromschnellen zu fluten und für größere Schiffe schiffbar zu machen. Staudämme bereiten also den Boden für die weitere wirtschaftliche Ausbeutung Amazoniens. Kleine Punkte im Grün mit großen negativen Folgen.
Es gibt neben dem Tapajós viele kleine Flüsse, das sind unsere Adern. Wenn man an einer Stelle etwas blockiert, wird es auf den gesamten Amazonas Auswirkungen haben. In der Region sind 43 Staudämme geplant. Im Moment sind schon 4 davon gebaut.
Konflikte um Staudämme in Amazonien haben bereits eine längere Tradition. Umstrittene Großprojekte wie der Belo Monte-Staudamm wurden während der Regierungszeit von Präsident Lula da Silva Anfang der 2000er Jahre auf den Weg gebracht. Auch der illegale Bergbau sei ein altbekanntes Phänomen, so Munduruku-Vertreterin Alessandra.
Es gibt im Moment viel illegalen Bergbau und Goldabbau auf indigenen Territorien. Das führt dazu, dass unsere Böden und das Wasser mit Quecksilber vergiftet werden.
Amazonien geizt nicht mit Superlativen. Es ist das größte Tropenwaldgebiet der Erde und beherbergt etwa 10% der Artenvielfalt und ein Viertel der Reserven an Süßwasser weltweit. Die existenzielle Bedeutung des Regenwaldes für das globale Klima ist unbestritten. Und Amazonien bietet Lebensraum für über 30 Millionen Menschen. 2/3 von ihnen leben in den urbanen Zentren wie Manaus oder Belém. In der Region leben aber auch knapp 400 registrierte indigene Gemeinschaften, meist auf indigenem Territorium oder in abgegrenzten Schutzgebieten, die insgesamt fast die Hälfte Amazoniens ausmachen. Für den rechtsradikalen brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro sind diese Flächen reine Störfaktoren bei seinem Plan der wirtschaftlichen Ausbeutung der Natur. Indigene gehörten in die vermeintlich weiße brasilianische Gesellschaft zwangsintegriert.
Bolsonaro spricht davon, den Goldbergbau auf indigenen Gebieten zu legalisieren. Er möchte, dass auch Indigene in solchen Geschäften wie Goldbergbau arbeiten. Das wollen wir nicht.
In Amazonien sieht Bolsonaro lediglich das Potenzial großer Geschäfte. Rohstoffe lagern hier, Weide- und Anbauflächen bis zum Horizont locken.
Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica.
Durch die Rhetorik des Präsidenten fühlen sich Viehzüchter, Goldschürfer und allerlei andere fragwürdige Glücksritter bestärkt und dringen weiter in die indigenen Gebiete vor, mit teils tödlichen Folgen. Erhebungen zeigen bereits für 2018 einen besorgniserregenden Anstieg von Morden an indigenen VertreterInnen.
Heute nimmt die Zahl der indigenen Führungspersönlichkeiten zu, die durch das Agrarbusiness oder Bergbau vom Tod bedroht sind. Und die Gewalt wird viel stärker von der Regierung beeinflusst.
Fast Marco Antonio Mota, genannt Marquinho, Projektkoordinator für das ostamazonische NGO-Netzwerk VAO, die Situation zusammen. Für ihn ist klar, dass die fortschreitende Zerstörung des Regenwaldes auch mit der Politik und den Unternehmen der europäischen Länder und Deutschlands zusammenhängt.
Siemens, Eines der wichtigsten deutschen Unternehmen ist an der Produktion von Turbinen beteiligt, die für den Bau der Staudämme in Amazonien geliefert werden sollen.
Auch ist es kein Geheimnis, dass große Mengen genveränderten Sojas in den Futtertrögen von Schweinen und Rindern in Deutschland landen. Und durch das geplante EU-Mercosur-Abkommen soll sich der Handel zwischen Lateinamerika und Europa weiter vertiefen. Für Kanzlerin Angela Merkel und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat genau das Priorität.
Das ist das Ende einer 20-jährigen Verhandlungsgeschichte.
Deutschland wird von diesem Abkommen enorm profitieren, weil wir ja ein großes Exportland sind für Maschinen, für Chemie, für Autos.
Durch das Handelsabkommen der EU mit Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay würde die weltweit größte Freihandelszone entstehen. Unter anderem ist geplant, zollfreie Agrarprodukte aus den Mercosur-Ländern nach Europa zu importieren. Zwar ist in dem Vertragstext auch ein Kapitel zur Nachhaltigkeit enthalten. Bei Verstößen drohen jedoch keine Sanktionen. Viele Kritiker befürchten daher, dass mit dem Abschluss des Abkommens die Abholzung im Regenwald weiter zunehmen wird.
Es geht nicht nur um Brasilien, sondern um den ganzen Mercosur. Zum Beispiel dieses Abkommen EU-Mercosur hat Folgen für uns. Was von Deutschland aus gemacht werden sollte, ist, mit uns gemeinsam die Situation zu denunzieren, anzuklagen und öffentlich zu machen. Und die Regierungen müssen Sanktionen gegen Brasilien verhängen.
Wir bitten um Solidarität und dass ihr Druck auf eure Regierung ausübt, damit sie keine Dinge kauft, an denen Blut von Indigenen und Schwarzen klebt. Was wir brauchen, sind andere internationale Beziehungen und einen veränderten Umgang der europäischen Länder mit Ländern des Südens.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Was ist Infrastruktur? Straßen, öffentlicher Nahverkehr, Wasserversorgung, Strom, Netze. Kurzum eine Umgebung, die ein modernes Leben ermöglicht. Diese Infrastruktur, sie soll, so sagt das Entwicklungsziel 9, belastbar und nachhaltig gestaltet sein. Nehmen wir den Verkehr. In vielen Städten dominiert der Autoverkehr und die Umweltbelastung ist erheblich. Folge sind Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und viele stecken stundenlang gestresst im Stau. In L.A. jährlich 104 Stunden, 86 Stunden in Sao Paulo, 74 Stunden in London.
Um Luftverschmutzung und Lärm zu vermeiden, ist die Anwendung neuer, sauberer Technologien wichtig, weil das zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen beiträgt.
Auf dem Land herrscht dagegen himmlische Ruhe und gute Luft. Weg kommt man dafür nur schwer, weil es keine oder nur schlechte Straßen gibt und viel seltener einen Anschluss an Bus oder Bahn. Der Bau einer belastbaren Verkehrsinfrastruktur stößt also auf ganz unterschiedliche Herausforderungen, um eine gute Lebensqualität zu sichern. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist eine Lösung für die Stadt und den ländlichen Raum. Das können Züge oder Busse sein. Man kann aber auch über Stadt, Land und Fluss schweben, mit der Seilbahn zum Beispiel.
Eine nachhaltige Infrastruktur ist per Definition jene, die in ihrer Herstellung die geringste Auswirkungen hat, die lange gebraucht werden kann und im Aufbau sowie auch auf lange Sicht keine unerwünschten Nebeneffekte für die Natur produziert.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.com npla.de.